HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Was wir sehen, ist, dass hier ein korruptes System, und das ist ja genau das, was dieses System kurz im Endeffekt war, wo sich jemand mit Steuergeld zuerst seine Partei gekauft hat und dann mit gefälschten und manipulierten Umfragen darüber hinaus auch noch mit Inseratenkorruption eine Wahl gekauft hat, bröckelt.
Diese heutige Regierungsumbildung ist eine Farce. Denn es gibt einen, der als Schattenkanzler weiter die Fäden zieht, Herr Bundeskanzler. Und das sind nicht Sie, das ist Sebastian Kurz.
Ich werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass er an ihnen nicht dran war.
Tango corrupti.
Ist ja eigentlich überhaupt nicht angebracht, dass ein Bundeskanzler sich in Ermittlungen einmischt und das gleich so wegwischt und sagt, die Staatsanwaltschaft hat hier Unrecht. Also das ist ja ein Tabubruch. Und wir gewöhnen uns aber so an diese Angriffe, auch an diese subtilen Angriffe auf die Justiz.
Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas.
Erst mit Inseratenkorruption ins Kanzleramt, dann rechtzeitig vor dem Misstrauensvotum aus der Schusslinie treten und anschließend von der Seitenlinie aus den Nachfolger dirigieren. Das ist Machtgewinn und Machterhalt in der Kurzfassung. Und der bisherige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist nicht der einzige in Europa, der die Schalthebel demokratischer Macht für ureigene Interessen und zum Schaden der Demokratie zu bedienen weiß. Jarosław Kaczynski, der Chef der polnischen Regierungspartei PiS zum Beispiel, hat sein Verfassungsgericht inzwischen so aufgestellt, dass es der PiS-Politik nicht etwa die rote Karte zeigt, sondern ihr stattdessen die Steilvorlagen liefert. Lassen sich auf diese Weise Demokratien aus den Angeln heben? Gehen sie drauf, wenn sie nicht wehrhaft sind? Von Kurzschlüssen und Sicherungen, wie widerstandsfähig sind Demokratien, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen mit dem Aufstieg von Sebastian Kurz, der mit 27 Jahren österreichischer Außenminister wurde und sich mit gerade mal 30 Jahren an die Spitze seiner Partei und der Regierung setzen konnte. Und zwar mit Hilfe von Umfragen, die ihn als den aussichtsreichsten Hoffnungsträger darstellten und die, obwohl für parteipolitische Zwecke gedacht, aus dem Regierungsapparat heraus in Auftrag gegeben und mit Steuergeldern bezahlt worden seien, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Mehr darüber von unserem Korrespondenten Wolfgang Fichtel.
Inseratenkorruption ist der Begriff, unter dem in Österreich jeder versteht, was gemeint ist. Wer zahlt, schafft an. Was angeschafft wurde und von wem, war der Auslöser der letzten Regierungskrise in Österreich, war der Anlass für Hausdurchsuchungen der Korruptionsstaatsanwälte, unter anderem im Bundeskanzleramt. Sebastian Kurz wird beschuldigt, Anstifter gewesen zu sein, damals auf dem Weg nach ganz oben. Im Interviewgefecht im ORF, kurz nach den Razzien, geht es genau darum. Und Sebastian Kurz kommt schwer ins Schwimmen.
Gab es eine Gegenleistung? Ich glaube, das sollte man aufklären. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem Inserat...
Sie wissen von keiner Gegenleistung.
Entschuldigung, ich war im Jahr 2016 Außenminister. Glauben Sie ernsthaft, ich habe die Inserate...
Dann sagen Sie einfach nein. Oder dann könnten Sie jetzt einfach nein
sagen.
Und
ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt.
Ein Selbstverständnis, das mit demokratischen Grundsätzen kollidiert, schleichend. Kritiker dieses Systems, wie der ehemalige ORF-Journalist und ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Kurier, Helmut Brandstätter, heute ist er für die neoliberalen Neos in der Politik, formulieren scharf, Wien sei schon auf dem Weg nach Budapest. Eine Anspielung auf Viktor Orban, der die Pressefreiheit in Ungarn mit aller Macht ausgehebelt hat. Zumindest eines hat Österreich mit Ungarn gemeinsam: Die Europäische Kommission schaut kritisch auch auf die Inseratenkorruption, denn, so der Medienwissenschaftler Andi Kaltenbrunner.
Und wir sehen auch, dass dadurch ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Die EU-Kommission hat in ihrem letzten Länderbericht doch sehr kritisch angemerkt, dass es eine mögliche politische Einflussnahme durch Inseratenpolitik in Österreich gibt. Das ist das Ergebnis der Analyse der EU-Kommission, wo Rechtsstaatlichkeit Probleme haben kann in Österreich.
Kaltenbrunner ist der Mann der Zahlen. Für das Medienhaus Wien hat er ausgewertet, wohin die Steuergelder fließen und mit welchen Folgen. Das Werk mit dem Titel »Scheinbar transparent« wurde unverdächtig rechtzeitig vor der Regierungskrise veröffentlicht, kurz vor der Sommerpause. Und Kaltenbrunner bestätigt mit Zahlen aus dem Jahr 2020 und denen davor, die Truppe um Sebastian Kurz hat das System offenbar perfektioniert.
Wir müssen das, glaube ich, deutlich sagen, dass die Inseraten- und Förderpolitik insgesamt aus dem Ruder läuft. Einzelne Marktteilnehmer werden offensichtlich durch eine sehr willkürliche Inseratenvergabe nach noch immer intransparenten Kriterien günstiger behandelt als andere.
Die Marktteilnehmer, die deutlich bevorzugt werden, sind die großen der ÖVP nahestehenden Boulevardzeitungen. Was objektiv stimmt, auch wenn gegengehalten wird, die SPÖ-regierte Stadt Wien verteile ihre steuergeldfinanzierte Gunst dann eben an die anderen. Inseratenkorruption. Nie war das System so in Verruf wie heute. Die Kernfrage ist, ist das noch Wirtschaftsförderung oder schon Meinungsmanipulation?
Weil das nicht Ausgaben irgendwelcher Natur und Wirtschaftsförderung irgendwelcher Natur sind, sondern die doch sehr entscheidend über die Qualität von Öffentlichkeit bestimmen und die Qualität von Demokratie, um es pathetisch zu sagen.
Es geht um die Grundfesten der Demokratie. Was Medienforscher Kaltenbrunner da formuliert, hat inzwischen mit zum Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz geführt.
Wobei aber Sebastian Kurz selbst die Formulierung bevorzugt, er sei zur Seite getreten. Und da könnte durchaus etwas dran sein, denn im Kanzleramt hat er zwar Platz für den bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg gemacht, einen seiner Vertrauten, aber er selbst bleibt weiterhin Chef der Regierungspartei ÖVP und inzwischen hat er auch den Posten des Fraktionschefs seiner Partei im Nationalrat, dem österreichischen Parlament, übernommen. Aber für einen Senkrechtstarter wie Sebastian Kurz dürfte gefühlt auch ein Schritt zur Seite schon ein Rückschritt sein. Und damit ein Schritt, den er sicher nicht ohne Not getan hätte. Oder sagen wir, nicht ohne die Bedrängnis, in die er durch den Vorwurf der Inseratenkorruption geraten ist. Durch den Vorwurf, seinem Senkrechtstarter auf unlautere Weise nachgeholfen zu haben. Katrin Karlweit, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung für Österreich und Südosteuropa in Wien. Guten Tag.
Grüße Sie.
Schauen wir zunächst mal auf dieses Phänomen der Inseratenkorruption. Alle Parteien machen es, haben wir eben gehört, in Österreich. Und die Regeln für zulässige Wahlwerbung seien immer noch weniger streng als bei uns in Deutschland. Worin liegt denn aus Ihrer Sicht die besondere, die neue Qualität dessen, was Sebastian Kurz und seinen Vertrauten vorgeworfen wird? Was macht diese Vorwürfe justiziabel und was macht sie in besonderer Weise politisch anstößig?
Also zuerst muss man wissen, dass in Österreich vor allem die sogenannte Inseratenkorruption darin besteht, dass die öffentliche Hand, also die Regierung, Ministerien, aber auch die Kommunen, die Städte, die Stadt Wien, mehr als 200 Millionen Euro im Jahr in Medien kippen, in Form von Inseraten. Der allergrößte Teil davon geht an Boulevardmedien, teilweise an Gratismedien. Da gibt es also eine wirkliche Schieflage. Die Qualitätsmedien, die kritischen Printmedien kriegen sehr viel weniger und damit kann man sich natürlich positive Berichterstattung kaufen. Im Vergleich dazu ist die offizielle Presseförderung minimal. Also da gibt es schon mal eine ziemliche Schieflage, was das Investment angeht, mit dem Regierungen vorgehen. Und in diesem Fall hat sich die Regierung Kurz in den letzten Jahren nochmal dadurch hervorgetan, dass sie diese Inserate vorwiegend eben in mehrere Gratiszeitungen, Boulevardzeitungen drastisch erhöht hat. Also das ist kein Vergleich zu allem, was früher der Fall war. So, der justiziable Vorwurf ist jetzt nicht der, das machen alle, sondern in diesem Falle gab es sozusagen eine Besonderheit darin, dass mutmaßlich, man muss ja immer sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, die Rechnungen einer Meinungsforscherin vom Finanzministerium bezahlt wurden, die dafür Umfragen erstellte, teilweise nach Vorgaben, teilweise frisiert, teilweise auf Auftrag der ÖVP mit Feinheiten, lass das bitte weg, dreh das bitte um, nutzt da bitte die Schwankungsbreite aus, den Teil drucken wir lieber nicht, weil das ist, nutzt uns nicht. Und diese Umfragen, die diese Dame im Auftrag erstellt hat, für die sie Scheinrechnungen für andere Aufträge eingereicht hat, hat sie dann wiederum beim Medienhaus Fellner, bei der Gratiszeitung Österreich und im Sender Ö24 vorgetragen, präsentiert. Und die Fellners wiederum, und deshalb ist das Ganze quasi ein Dreiecksdeal, sollen, das ist der Vorwurf dafür, vom Finanzministerium mit Inseraten in Höhe von mehr als 1 Million Euro quasi belohnt worden sein. Das Ganze ist eine komplizierte Konstruktion, die die Staatsanwaltschaft da gewählt hat, denn die sagt, die Fellners haben quasi die Regierung, also das Finanzministerium, bestochen, indem sie gesagt haben, wir drucken diese gefinkelten Umfragen ab. Das Finanzministerium hat sich bestechen lassen, zulasten des Steuerzahlers. Und die Meinungsforscherin hat vermittelt durch die Familienministerin, jetzt wird es aber ganz kompliziert, im Grunde sich zur Dienerin zweier Herren gemacht.
So, und Trotz alledem hat Sebastian Kurz nun nach kurzem Zögern oder auch längerem Zögern die Konsequenz gezogen, zur Seite zu treten, wie er sagt. Hat er denn gleichwohl als Chef der Regierungspartei ÖVP und als Chef der Regierungsfraktion tatsächlich weiterhin so viel Macht, dass sein Nachfolger Alexander Schallenberg de facto unter ihm Kanzler ist?
Dazu gehören immer mehrere. Kurz hat zum einen sich, als er die Partei übernahm 2017, massive Durchgriffsrechte sichern lassen. Er kann das Kabinett bestimmen, er kann die Landeslisten bestimmen, er kann die Politik in allen Bundesländern bestimmen. So viel Macht hatte noch nie ein ÖVP-Chef. Die Partei hat ihm das damals auf dem Silbertablett geliefert. Das hat sie ihm noch nicht weggenommen. Gleichzeitig ist er immer noch ÖVP-Chef und Clubmann und die Partei liegt ihm immer noch zu Füßen. Meine Vorhersage ist, das wird nicht lange dauern. Die Absetzbewegungen sind massiv. Die ersten Ministerpräsidenten haben schon eindeutig klargemacht, dass sie das so nicht weiterspielen wollen. Der jetzige Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der frühere Außenminister, war ein Mitarbeiter von Kurz, ist ein Fan von Kurz, hat sich in den letzten Tagen, obwohl er schon als Bundeskanzler vereidigt war, Entschuldigung, nicht entblödet zu sagen, dass er Kurz unschuldig sei und dass er natürlich engstens mit Kurz zusammenarbeiten werde. Also nach dem Motto, Kurz ist super und da stehe ich dazu. Also insofern sieht es zurzeit so aus, als wenn die Achse Schallenberg-Kurz funktionierte. Die Achse Kurz in die Länder, in die Partei funktioniert noch, aber das ist eine Frage der Zeit, denn sobald die Vorwürfe eindeutiger werden, jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss, der heute beschlossen wurde, und die Partei noch mehr unter Druck gerät, wird das schnell anders werden, dann werden die sich absetzen, zumal, letzter Satz dazu, interessanterweise die ÖVP, und das ist wirklich eine Besonderheit in diesem Verfahren, mit beschuldigt ist.
Mit seinem Rückzug aus dem Kanzleramt hat Kurz ja auf die Bedingung seines Koalitionspartners der Grünen reagiert, die Koalition nur mit einer untadeligen Person an der Spitze fortsetzen wollten, und tatsächlich machen die Grünen jetzt an der Seite der ÖVP weiter, mit Schallenberg auf dem Platz und mit Kurz an der Seitenlinie, wenn man so will. Wäre ein Bruch der Koalition womöglich besser für Österreichs politische Kultur gewesen?
Das ist, die Frage ist schwer zu beantworten. Zum einen haben die Grünen sich zwei Optionen gesichert. Sie bleiben in der Koalition, weil sie sagen, wir haben gerade eine ökosoziale Steuerreform abgeschlossen, wir haben das Klimaticket ausgehandelt, wir haben Recycling für Flaschen. Das sind alles Sachen, die gefallen unseren Wählern. Es wäre Quatsch, wenn wir das jetzt riskieren. Zum Zweiten, die Grünen arbeiten sehr intensiv in dem Untersuchungsausschuss mit, der sich jetzt künftig um ÖVP-Korruption kümmern wird. Da sind sie fein raus, weil das ist sozusagen das Parallelfeld, auf dem gespielt wird. Und drittens wäre die Alternative eine ganz schwierige gewesen. Mit Kurz wollte niemand mehr koalieren. Also wenn die Grünen rausgegangen wären, er hatte nun die Grünen schon als Kurz-Koalitionspartner verbraucht, er hatte die FPÖ davor als Koalitionspartner verbraucht und davor hatte es schon eine SPÖ-ÖVP-Koalition gegeben, die er auch gesprengt hatte. Also da war niemand mehr zum Mitspielen. Und die Alternative wäre gewesen, dass sich alle vier Koalitionsparteien in einer Art Konzentrationsregierung oder drei mit Duldung der FPÖ oder so zusammengefunden hätten. Aber das wäre eine solche Diversität und von Unvereinbarkeit von Positionen gewesen. FPÖ-Chef Kickl ist Corona-Leugner und Impfgegner. Also das wäre nicht lange gut gegangen. Insofern ist es wahrscheinlich vorläufig die beste Lösung, wenn die ÖVP sich neu aufstellt.
Im Bericht von Wolfgang Fichtel zu Beginn unserer Sendung wurde ja der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Kurier und heutige neoliberale Politiker Helmut Brandstätter mit den Worten zitiert, Wien sei, was demokratische Standards angeht, auf dem Weg nach Budapest, also hin zu einer Regierungsführung à la Viktor Orban. Was müsste denn angesichts dieser Medienbeeinflussung, angesichts der Verwischung von der Grenzen zwischen Partei und Regierung, was müsste denn passieren, damit Österreich auf einem solchen Weg nicht voranschreitet?
Also ich bin immer ein wenig skeptisch mit den Ungarn-Vergleichen, auch wenn Herr Brandstätter, um den es hier geht, selber einige schlechte Erfahrungen mit Herrn Kurz gemacht hat und weiß, wovon er spricht. Ich finde das etwas eilfertig, denn was in Ungarn nicht, schon lange nicht mehr passiert, nämlich wirkliche Checks and Balances, funktioniert natürlich, wie man sehen kann, in Österreich immer noch sehr gut. Es gibt eine sehr gut agierende Justiz, es gibt ein selbstbewusstes Parlament, es gibt Parlamentarier, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und es gibt vor allem immer wieder eine Debatte über das, womit wir unser Gespräch begonnen haben. Inseratenkorruption, kann man sich Medien kaufen? Das ist natürlich im Lichte der Vorwürfe jetzt, die so deutlich zeigen, wie schmutzig diese Deals sind und wie leicht auch die öffentliche Meinung zu manipulieren, ist natürlich wieder auf dem Tisch. Es gibt diese Debatten, wie man das abschaffen kann, schon lange. Die Neos haben gestern ein Medientransparenzpaket eingebracht. Das wird auch sicher weiter diskutiert werden. Also wenn es dieses Land schafft, und das ist, glaube ich, eins der Hauptprobleme, diese üppige Inseraten-Waschmaschine sozusagen zum Beispiel zu deckeln oder zu sagen, wir stellen uns völlig neu auf, wir machen eine Presseförderung, die nach Arbeitsplätzen, nach Qualität, nach Vertrieb, nach Diversität bewertet wird und nicht mehr intransparent verteilt wird, wo ich mir positive Berichterstattung erkaufen kann, dann ist das Land schon einen ganzen Schritt weiter, denn der Rest funktioniert bei aller Sorge um eine von einer Gruppe von möchtegern-Populisten regierten ÖVP doch immer noch ganz gut.
Katrin Kalweit, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung für Österreich und Südosteuropa. Vielen Dank. Direkt an Österreich grenzt Oberbayern, die Heimat des Kabarettisten Gerhard Polt. Und der wiederum ist schon vor vielen Jahren in die Rolle eines Abgesandten der bayerischen Staatsregierung geschlüpft, um in dieser Eigenschaft den Menschen in Afrika zu erzählen, was Demokratie bedeutet. In bayerischem Englisch und in bayerischer Lesart.
Ladies and gentlemen, it is me a pleasure today to be here in Africa, in your nice country of Churangrati. My dear Churangratlas, before I start my speech now, please let me give you the kindest regards and greetings of our, ladies and gentlemen, the Franz Seidel Stiftung in Wildbad Kreuth kindly asked me to instruct you, to teach you the most modern form of government today, of democracy. Democracy, ladies and gentlemen, democracy, and this might interest you, especially here in Africa, democracy, what is it?
Damit ist der Kabarettist Gerhard Polt in der Rolle eines Abgesandten der bayerischen Staatsregierung nach gut anderthalb Minuten bei der Ausgangsfrage seines Vortrags angelangt. Was ist Demokratie? Seine Antwort werden wir später noch hören. Hier ist der Tag in HR2 Kultur. Und der handelt diesmal anlässlich der Regierungskrise in Österreich von Kurzschlüssen und Sicherungen und der Frage, wie widerstandsfähig sind Demokratien. Was Sebastian Kurz, der bisherige österreichische Bundeskanzler, jetzt nach seinem Rücktritt von diesem Amt eher nolens als volens versucht, nämlich von Fraktion und Partei aus die Strippen weiterzuziehen, das hat Jarosław Kaczynski in Polen von Anfang an so gehandhabt. Er ist als Chef der Regierungspartei PiS de facto der starke Mann in Polen. Die Ämter an der Staats- und Regierungsspitze hat er dagegen anderen Vertrauten überlassen. Und mittlerweile hat die PiS nicht nur in Parlament und Regierung, also in der Legislative und der Exekutive ihre Machtbasis, sondern auch in der dritten Gewalt, der Judikative, dem Verfassungsgericht. Denn dort hat die PiS-Regierung inzwischen genügend Richterinnen und Richter von ihren Gnaden platzieren können. Und das, so berichtet unser Korrespondent Jan Palluk, hat, ist den Urteilen des Gerichts ebenso deutlich anzumerken wie dem Unmut in großen Teilen der Bevölkerung.
Sprechchöre vor dem Warschauer Verfassungsgericht im Zuge der sogenannten Frauenproteste. Das Gericht wird als verlängerter Arm der Mächtigen geschmäht. Denn politisch war eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes nicht durchzusetzen. Der Eindruck machte sich breit, dass nun eben ein auf die Partei zugeschnittenes Gericht den Weg ebnen sollte. Und auch das Urteil von letzter Woche über einen Vorrang nationaler Regeln vor EU-Recht, dessen Sprengkraft noch gar nicht absehbar ist, wurde wieder vom Verfassungsgericht gesprochen. Und wieder lesen Juristen darin eher eine politische Willenserklärung als einen Akt der Rechtsprechung. Wieder gibt es Proteste des liberalen Teils der polnischen Bevölkerung, wie hier in Warschau, für Europa und gegen das Gericht und PiS-Parteichef Kaczynski. Der Verdacht der politischen Steuerung des einst unabhängigen Gerichts kommt nicht von ungefähr. Kaczynski, der während seiner ersten Regierungszeit in den Nullerjahren immer wieder vom Verfassungsgericht ausgebremst worden war, hatte ihm bald nach seinem Wahlsieg 2015 den Kampf angesagt. Man muss endlich mit der naiven Vorstellung aufräumen, dass das Verfassungsgericht aus Menschen bestünde, auf die der Heilige Geist herabgestiegen ist und die deswegen ausschließlich gute und rechtmäßige Entscheidungen treffen. Es gibt genügend Beispiele für das Gegenteil. Und deswegen müssen in der Sphäre der Gerichtsbarkeit weitgehende Änderungen vollzogen werden, institutionell wie personell. Wobei die Mutter aller Justizreformen ihren Geburtshelfer in der Vorgängerregierung hatte. Die Koalitionsregierung um die liberale Bürgerplattform ließ per Verfahrenstrick noch zusätzliche eigene Verfassungsrichter wählen, als sich der Machtwechsel hin zu Peace bereits abzeichnete. Das Verfassungsgericht selbst verwarf dies in einem seiner letzten Urteile als unabhängige Instanz, ebenso wie die spätere Wahl dreier der Partei nicht zustehender Richter nun schon durch die Peace-Mehrheit. Diese letzten drei aber blieben im Amt und wurden bald Richter-Doubletten getauft. Peace ignorierte nämlich das Urteil, in dem die damalige Regierung Chitwood die formal nötige Veröffentlichung im Amtsblatt unterband. Der frühere Verfassungsgerichtspräsident Andrzej Zoll meinte damals: Wenn die Frau Premierministerin dieses Urteil nicht veröffentlicht, begeht sie ganz klar ein Verfassungsdelikt. Es würde einen Systemwechsel bedeuten, dass die Macht selbst regiert, nicht mehr das Recht. Denn gemäß Recht und Verfassung ist ein Urteil des Verfassungsgerichts endgültig. Urteile fällt das Gericht seither weiter, aber nun regelmäßig solche, die das Regierungshandeln absichern. Klaus Bachmann, Politologe an einer Warschauer Privatuni, verweist auch auf geänderte Verfahrensregeln und ihre Anwendung durch Gerichtspräsidentin Przyłębska.
Auf der Ebene der individuellen Verfassungsklage wird natürlich von Zeit zu Zeit noch ein bisschen Recht gesprochen. Wenn das jetzt eine politische Frage ist, wie sollen wir ein EuGH-Urteil anerkennen, dann stellt die so eine Kammer so zusammen, dass sie sicher sein kann, dass das ihre Leute sind, die so entscheiden, wie sie will.
Immer weniger wird das Gericht von außerhalb des Regierungslagers aus angerufen, immer weniger spricht es überhaupt Recht. Illegal zusammengesetzt sei das Gericht, so sah es nun auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, mit möglicherweise weitreichenden Folgen, was generell die Anerkennung polnischer Urteile in Europa betrifft. Und vieles von dem, was seither geschah, wäre von einem unbefangenen Verfassungsgericht wohl verworfen worden. Der Umbau des öffentlichen Rundfunks zu einem Einpeitscher der Partei, der Umgang mit Minderheiten im Land, die zunehmende Domestizierung der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Bruch von Verfahrensregeln im Parlament und bei wichtigen Abstimmungen. Zentrale Regeln einer Demokratie also. Bis zuletzt suchten unabhängige Richter Halt im EU-Recht, wenn sie etwa die Zusammenarbeit mit fragwürdigen neuen, durch das Peace-Verfahren ernannten Richtern verweigerten. Nun hat das Verfassungsgericht mit seinem jüngsten Urteil auch dieses letzte Halteseil durchtrennt.
Das berichtet aus Polen unser Korrespondent Jan Palukat. Basil Kerski ist deutsch-polnischer Journalist und Politikwissenschaftler in Polen. Er ist Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins Dialog und seit März 2011 leitet er das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig, das zugleich Museum, Archiv und Gedenkstätte sein soll für die antikommunistische Gewerkschaft Solidarność, jene Kraft, die 1989 unter Führung des späteren Präsidenten Lech Wałęsa maßgeblich zur Demokratisierung Polens beigetragen hat. Guten Tag, Herr Kerski.
Schönen guten Tag, hallo.
Wie sehr spüren Sie und Ihr Zentrum die Politik der PiS-Regierung? Wie steht sie zu Ihnen?
Ja, wir sind mittendrin in diesen Auseinandersetzungen. Sie haben erwähnt, wir sind Museum, Gedenkstätte, aber wir sind eine öffentliche Kultureinrichtung, die sich dafür einsetzt, dass der Begriff der Solidarität heute einen neuen Klang hat, eine neue Bedeutung. Und Sie können sich vorstellen, alleine an diesen Bemerkungen, dass wir in einem permanenten Konflikt mit einer ja doch antisolidarischen, im europäischen Sinne nationalistischen Regierung sind. Nicht nur wir, sondern auch zwei unserer Träger. Neben dem Kulturministerium finanziert uns die Stadt Danzig und die Region hier. Pomorze, Pommern im Norden, das sind hier auch Bastionen des demokratischen Widerstands gegen die PiS-Veränderungen.
Wie kann man sich diesen Widerstand und auch diese Konflikte, von denen Sie sprechen, vorstellen? Was passiert da?
Wenn solche Fragen gestellt werden, habe ich auch den Eindruck, man will sich sehr stark sozusagen auf ein weit entferntes Land mental konzentrieren. Ich stehe unter dem Schock, muss ich Ihnen ehrlich sagen, der Wahlprogramme der Bundestagswahlen und ich habe mir das AfD-Programm mal durchgelesen. Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, aus der D-Mark. So muss man sich das in Polen vorstellen. Also auf Polen übersetzt macht die PiS ein AfD-Programm. In Deutschland vielleicht unvorstellbar, weil wir doch ein föderales System haben, aber in Polen haben wir zwar keine Föderation, das ist ein doch zentralistischer Staat. Man kann hier einiges in Gang setzen, wenn man die Macht hat, den Präsidenten, die Mehrheit im Parlament, aber wir haben direkt gewählte Oberbürgermeister, wir haben Regionen mit Parlamenten und in denen hat die PiS nicht die Mehrheit. In fast allen Großstädten und mittelgroßen Städten hat sie nicht. Und seit Jahren baut sich Widerstand auf. Zum Beispiel die Danziger Oberbürgermeisterin ist eine der prominentesten Politikerinnen in Polen. So muss man sich das vorstellen. Aber man muss sich auch vorstellen, dass in den Bereichen, wo Veränderungen stattfinden, Recht, zum Beispiel Juristen auf die Straße gehen, Richter auf die Straße gehen. Also es regt sich sehr, sehr breiter Widerstand schon seit Jahren gegen diese nationalistische Offensive.
Im nationalen Parlament Polen, Sie haben es gesagt, hat die PiS eine Mehrheit. Die hätte sie ja nicht, wenn sie nicht von genügend Menschen gewählt worden wäre bei der letzten Parlamentswahl. Sind denn diese Menschen, die die PiS damals gewählt haben, jetzt eigentlich mit allem einverstanden, was die PiS-Regierung tut, zum Beispiel auch mit dem Umbau des Verfassungsgerichts?
Also zunächst einmal muss man sagen, in diesem Jahr hatte die PiS schon ihre Mehrheit in der ersten Kammer verloren. Die PiS hatte eine knappe Mehrheit, weil einer der wichtigen Koalitionspartner ausgestiegen ist, nicht mitmachen wollte. Die PiS kauft sich jetzt einzelne Akteure, Abgeordnete und in der zweiten Kammer im Senat hat sie nicht die Mehrheit. So einfach sind die Verhältnisse nicht. Sie hat aber den Präsidenten, das ist entscheidend, wie in Tschechien Herr Seemann, also ein sehr wichtiger Akteur. Es gibt, denke ich, einen Widerspruch zwischen den Meinungsumfragen zu Europa. Jetzt diese Woche 90% der Polinnen und Polen können sich eine Existenz außerhalb der EU nicht vorstellen. Aber dennoch wählen zwischen 30% und 40% die PiS. Das ist ein Widerspruch, den kann ich Ihnen auch mit einfachen Worten nicht erklären.
Tausende Menschen haben ja ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüber Europa Ausdruck verliehen, indem sie auf die Straße gegangen sind nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das ja nationales Recht über EU-Recht gestellt hat. Und diese Menschen haben gesagt, wir fühlen uns der EU und ihren Werten verpflichtet und heißen nicht gut, wie sich das polnische Verfassungsgericht und die polnische Regierung zur EU verhalten. Unter anderem der ehemalige Ministerpräsident, früherer EU-Ratspräsident und heutiger Oppositionsführer Donald Tusk hatte zu diesen Protesten aufgerufen und bei Ihnen in Danzig hat auch Lech Wałęsa gesprochen. Was können denn diese Proteste und diese prominenten Redner erreichen?
Ja, eine große, große Mehrheit will diese Politik nicht, weil sie versteht, nicht nur ökonomisch ist Polen sehr, sehr tief in Europa eingebunden. Davon profitiert auch Deutschland. Polen ist der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands, wichtiger als Großbritannien zum Beispiel oder Italien. Also das Land hat eine große Bedeutung. Aber die Unabhängigkeit Polens, wenn man schaut, was im Osten passiert, Krieg in der Ukraine ist nur gewährleistet durch eine tiefe Verwurzelung im Westen und das will die absolute Mehrheit der Menschen. Die Regierung will ein anderes Europa. Sie sagt, wir wollen ja auch Europa, wir sind Europäer, wir wollen aber mehr einen Wirtschaftsraum, wir wollen das Europa der Nationalstaaten, wir wollen bestimmte Werte nicht haben. Sie richten sich sehr stark gegen Migranten, sehr stark gegen sexuelle Minderheiten. Also da wird Europa einem Stresstest politischem unterzogen und der ist meiner Ansicht nach sehr, sehr gefährlich, weil Polen ist ja keine Insel wie Großbritannien. Polen kann ja aus der EU nicht aussteigen, das geht einfach nicht. Das zerstört sofort die gesamte europäische Konstruktion und es steht im Widerspruch, Sie nannten Lech Wałęsa, die Solidarność-Revolution, der Solidarność-Revolution, denn 89 war ja die zweite Neugründung Europas. Europa wurde ja nicht nur in den 50er Jahren im Westen gegründet, die Integration, sondern bekam einen ganz neuen Schub nach 89. Die Verträge, die heute die Basis sind, Maastricht-Vertrag, Lissabonner Vertrag, sind ja nach den 89er Revolutionen, nach der Vereinigung Deutschlands entstanden. Also Polen ist ein Kerngebiet mit dem Vereinigten Deutschland Europas. Deshalb bin ich sicher oder ich bin sehr optimistisch, dass dieser Konflikt, der jetzt sicherlich lange dauern wird, doch zu einer Stärkung von Polens Position in Europa führt und dass die proeuropäischen Kräfte überhand nehmen.
In Polen wird in 2 Jahren ein neues Parlament gewählt, ein neues nationales Parlament. In 2 Jahren kann viel geschehen, in der einen und in der anderen Weise. Was erwarten Sie von Seiten der PiS? Wird sie weiter fortschreiten und erfolgreich weiter fortschreiten, aus ihrer Sicht demokratische Standards zu gefährden und abzubauen? Oder werden die Akteure, die Sie ja vorhin schon genannt haben, die dagegen halten, werden die in der Lage sein, demokratische Verhältnisse in Polen zu stärken? Wie wird es in 2 Jahren um die PiS und um Polen bestellt sein?
Also ich habe soeben viel Optimismus gezeigt, langfristig, kurzfristig bin ich sehr besorgt, denn diese Politik der PiS erinnert mich nicht nur an das AfD-Programm, das gefährlich für Deutschland, für Europa ist, Aber die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, der Peace ist relativ neu und erinnert mich sehr stark an Trump. Das sind auch die Idole. Das ist eine permanente Polarisierung. Ja, die Peace weiß, wir leben in einer sehr pluralistischen Gesellschaft. Parteien können von 40% auf 20% abstürzen. Sehen wir uns die Volksparteien in Deutschland an. Deshalb sucht man wie Trump eine totale Polarisierung, den totalen permanenten Konflikt, um tiefe Gräben zu schaffen, damit man die eigene Wählerschaft hält. Also es wird zu einer Eskalation kommen. Die Peace ist keine Partei, die Kompromisse mag. Das macht mir große Sorgen.
Sagt Basil Kerski, deutsch-polnischer Journalist und Politikwissenschaftler, Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins Dialog und Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Vielen Dank. So, und jetzt lassen wir uns wieder vom Kabarettisten Gerhard Polt eine Lektion in Demokratie erteilen. Er tut das, Sie erinnern sich, in der Rolle eines Abgesandten der bayerischen Staatsregierung, und zwar in einem afrikanischen Staat namens Churangati.
Demokratie, ladies and gentlemen, has a very long and very old tradition in Bavaria. Yes. The roots go back, far, far back to a man called Plato. Plato was an old Greek from Greece. The next was an old Roman, Cicero. We correctly pronounce Cicero. We do not say Caicero. But, ladies and gentlemen, attention please, because the most important of these three holy kings of democracy was our political genius from Bavaria, Dr. Müller, or as we call him in Bavaria, the Ochsensepp.
Platon, Cicero und der Ochsensepp, sie alle gehören also in die Ahnengalerie jener langen demokratischen Tradition, die Gerhard Polt als Abgesandter der bayerischen Staatsregierung den Menschen in Churangati nahezubringen versucht. Einem afrikanischen Staat, den man allerdings auf keiner Landkarte findet. Was für die Regierungsform der Demokratie hoffentlich niemals gelten wird. Auf der europäischen Landkarte allerdings haben einige Länder in letzter Zeit an demokratischer Strahlkraft verloren. Dort sind Konturen verwischt und Grenzen überschritten worden. Und zwar nicht nur in Ungarn, das sich ja schon seit längerem auf einem solchen Weg befindet und auch schon ziemlich weit auf diesem Weg heruntergekommen ist, sondern in mehr oder weniger ausgeprägten Ansätzen, wie wir gesehen haben, auch in Polen und in Österreich. Von Kurzschlüssen und Sicherungen, wie widerstandsfähig sind Demokratien, heißt deshalb der Tag in HR2 Kultur, den Sie gerade hören. Von Winston Churchill stammt ein Satz, den Gerhard Polt natürlich viel schöner aussprechen würde. Democracy is the worst form of government except for all others. Demokratie ist die schlechteste Form der Regierung, wenn man von allen anderen absieht. Professor Thomas Saretzky lehrt politische Theorie an der Universität Lüneburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Ist Demokratie, auch wenn sie besser ist als alle anderen Regierungsformen, ist sie vielleicht deshalb nichtsdestoweniger eine schlechte Regierungsform, weil sie es ihren inneren Feinden besonders leicht macht?
Das glaube ich nicht. Die Schwierigkeiten, die Demokratien haben, sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Das, was Churchill angesprochen hat, ist ja nicht, um die Frage von Herrn Pölt aufzunehmen, what is democracy? Das ist der Blick auf Demokratie als Staats- und Herrschaftsform. Wir haben in der modernen Gesellschaft ja auch das Verständnis von Demokratie als Lebensform. Und ich glaube, das Interessante ist, wie beides zusammenhängt. Und das ist etwas, was sozusagen mit den Schwierigkeiten, die man vermuten kann, in der demokratischen Herrschaftsform, Regierungsform und Lebensweise sozusagen schon indirekt angekommen ist, aufgetaucht ist bei einigen ihrer Berichte, die Sie jetzt vorgestellt haben.
Ja, wir haben in dieser Sendung ja zunächst von Politikern gehört, ein Beispiel Österreichs, die mit Medien paktieren. Wir haben gehört, wie Politiker die Grenzen zwischen einem Partei- und einem Regierungsapparat verwischen, indem sie Steuergelder für Parteizwecke ausgeben oder indem sie als Parteichef de facto die Regierung anführen. Kann eine Demokratie solche Entwicklungen aushalten oder sind sie auch schon erste Schritte zu ihrer Zersetzung?
Wenn ich meinen Punkt nochmal aufnehmen darf, Politik und Gesellschaft hängen zusammen. Da gibt es Wechselwirkungen. Jetzt können Sie innerhalb der Politik bei den Repräsentanten des politischen Systems unzivilisierte und unkultivierte, eigeninteressierte Umgangs- und Lebensformen haben. Sie können das aber auch in der Bevölkerung haben. Und dann hat es die Regierung schwer. Das, was wir im Augenblick erleben, und das ist ja geschildert worden, ist ja nicht einfach nur, dass die Regierungsform in Frage gestellt wurde, sondern dass von Teilen der politischen Elite mit Strategien der Produktion von Feindbildern, der Stigmatisierung, der Ausgrenzung, das, was am Schluss noch Polarisierung genannt wurde, dass auch die Gesellschaft gespalten wird und dazu dienen vor allen Dingen dann nationalistische Ideen. Churchill hatte, glaube ich, in erster Linie das Institutionensystem, also Demokratie als Staats- und Herrschaftsform im Auge, während wir heute eben damit konfrontiert sind, dass durch die enge Verbindung von politischen Institutionen und von Zivilgesellschaft, von politischer Kultur die Lage noch ein bisschen komplizierter ist.
Das heißt, die Demokratie gerät im Grunde in eine Zange von zwei Seiten, wird sie in die Zange genommen. Beides Mal sind die Institutionen das Problem. Also entweder sind Politiker in diesen Institutionen, die den Ruf herunterbringen durch ihr Verhalten von Institutionen. Auf der anderen Seite sind dann Populisten, die Misstrauen gegen politische Institutionen schüren. Und beides zusammen bringt die Demokratie dann in Bedrängnis?
Würde ich jetzt so sehen. Um Ihre Frage aufzunehmen nach den Sicherungen, die müssen wir jetzt auch auf beiden Ebenen ins Auge fassen. Wir können institutionelle Sicherungen einbauen in das Institutionensystem der Politik und wir können gesellschaftliche und kulturelle Sicherungen einbauen. Sie haben ja vorhin in der Sinne nach den Institutionen gefragt. Da haben wir eben als erstes die Gewaltenteilung, die, das hat ja Ihre Kollegin aus Österreich nochmal gesagt, nach wie vor funktioniert, an einigen Stellen nicht so gut. Ja, die institutionelle Sicherung, die wir haben durch in Österreich und in Deutschland durch das föderale System und dann durch die Aufteilung von öffentlichen Gewalten, Legislative, Judikative und die Judikative und auch die Legislative erweisen sich bisher immer noch als Sicherung. Die Schwierigkeit, die Sie jetzt in Österreich hatten, ist die Verbindung zur vierten Gewalt, also zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Und das, was man an einigen anderen Beispielen wie bei Trump noch sehen kann, ist die problematische Beziehung zur fünften Gewalt, wie man manchmal sagt, nämlich zur Wissenschaft und zu allem, was mit Aufklärung zu tun hat.
Da sind wir natürlich, was das angeht, in Polen schon eine Eskalationsstufe weiter, denn da ist ja genau die dritte Gewalt bedrängt worden von der PiS-Regierung dort, indem sie das Verfassungsgericht so besetzt hat, dass es nun regierungsfreundliche Entscheidungen trifft und außerdem auch noch durch dieses Urteil, was nationales Recht über europäisches Recht setzt, auch noch sozusagen den Weg zu einer höheren, in dem Fall europäischen juristischen Instanz verbaut hat. Ist das dann wirklich so der letzte Spatenstich zur Beerdigung einer Demokratie, wenn man eben diese Sicherung der Judikative derart einschränkt?
Der letzte Spatenstich nicht. Also das, was wir ja in allen politischen Systemen haben, ist, dass diejenigen, die gewaltenteilig organisiert sind, dass da Akteure versuchen, die Kontrollorgane sozusagen zu kapern, also mit eigenen Anhängern und Gefolgsleuten zu besetzen. Das ist jetzt das, was wir beobachten in der Judikative in Polen und anderswo, dass man eine Institution, die eigentlich unabhängig, da war vom Geist des Gesetzes die Rede, dass die nach einer anderen Logik funktionieren sollen. Die Schwierigkeit, die grundsätzlich dahinter liegt, die haben sie ja in allen demokratischen Verfassungsstaaten, ist, dass sie irgendwie das Personal für die Judikative rekrutieren müssen. Und das wird eben nicht nur von der Profession der Juristen ausgewählt, sondern es sind die demokratischen Institutionen selbst, die Parlamente und die Regierungen, die in jeweils komplizierten Verfahren bestimmen, wer in diese Judikative kommt. Und das ist natürlich etwas, was die Türen öffnet für diese Institution, aber auch für andere. Dass man Gewaltenteilungsorgane kapern kann, ist was, also mit eigenen Akteuren besetzen kann, jenseits der eigentlich dafür vorgesehenen Rekrutierungsmechanismen. Das haben wir nicht nur in Polen, sondern auch anderswo.
Ist es denn aus Ihrer Sicht grundsätzlich möglich, ein demokratisches System von innen heraus ja zu entdemokratisieren, dass also demokratisch gewählte Machthaber, die diese kriminelle Energie haben, sich der demokratischen Mechanismen zunächst so bedienen können, um sie dann gegen die Demokratie zu wenden?
Grundsätzlich geht das. Wir haben ja Beispiele, nicht? Also in Deutschland das prägnanteste Beispiel mit dem Ermächtigungsgesetz und allem, was damit verbunden ist. Also diese Möglichkeit sollte man nie aus dem Auge verlieren. Im Augenblick ist es nur so, dass wir an verschiedenen Stellen noch nicht in dieser Situation sind. Die Proteste, die wir jetzt hier beobachtet haben, sprechen ja auch dafür, dass das nicht mehr so einfach ist wie damals. Trotzdem ist natürlich das Problem da, dass insbesondere dann, wenn die Machthaber die Zustimmung eines breiten Teils der Bevölkerung durch welche Täuschungsmanöver auch immer erreichen, dass es dann schwierig wird mit den Protesten. Und wenn die Machthaber bereit sind, Gewalt einzusetzen in einem höheren Maße, dann hat man natürlich auch mit dieser Möglichkeit zu tun. Also es ist möglich, aber in den Staaten, die wir jetzt hier angesprochen haben, sind wir noch nicht so weit auf der schiefen Ebene. Das wäre meine Einschätzung, die ist ja auch geteilt worden von den Korrespondenten, die Sie gefragt haben, dass wir damit mit dem völligen Umkippen in einer Autokratie rechnen müssten.
Professor Thomas Saretzky, Professor für politische Theorie an der Universität Lüneburg. Vielen Dank. Trotz aller Sicherungen, die womöglich eingebaut sind in ein demokratisches System, seine Widerstandsfähigkeit kann sich als begrenzt erweisen. Und deshalb kam gerade in der Bundesrepublik Deutschland und gerade nach den Erfahrungen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus schon früh der Gedanke auf, dass eine Demokratie nicht nur widerstandsfähig, sondern auch wehrhaft sein müsse. Wie dieser Gedanke mit Leben gefüllt wurde und wird und wo er überall präsent ist, das erzählt uns nun mein Kollege Marius Kaller.
Das Innenministerium von Baden-Württemberg fühlt sich auch für den Geschichtsunterricht zuständig.
Nach dem Ende der Nazi-Diktatur sollten die Feinde der Freiheit nie wieder eine Chance bekommen, Menschenrechte und Demokratie abzuschaffen. Deshalb entschieden sich die Väter des Grundgesetzes für eine wehrhafte Demokratie. Der Verfassungsschutz bildet zusammen mit Polizei, Staatsanwaltschaft und den Gerichten einen Schutzwall gegen alle Feinde der Verfassung und sichert Menschenrechte, Freiheit und Demokratie.
Damit ist derjenige benannt, den es im Auge zu behalten gilt, der Verfassungsfeind. Wer einer ist, wo die Grenze zu ziehen ist, wer das entscheidet, darüber befinden die wehrhaften Demokraten in Parlamenten und Gerichten. Dabei ist der Begriff selbst unscharf und nicht wirklich definiert. Oft kommt er zusammen mit dem der streitbaren Demokratie vor. Wer etwa den Wikipedia-Eintrag zu wehrhafter Demokratie sucht, wird sofort auf den zu streitbarer Demokratie umgeleitet und findet dort den Hinweis:
vom Bundesverfassungsgericht geprägter Begriff für Entschlossenheit, sich gegenüber den Feinden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht neutral zu verhalten, sondern sich zur Wehr zu setzen.
Dabei sind beide Adjektive alles andere als deckungsgleich. Streitbar bezeichnet noch die Kommunikation. Wehrhaft hingegen eine Handlung, ein sich zu Wehr setzen, das über das Streiten, Diskutieren und Miteinander reden hinausgeht. Wer sich wehrt, nimmt eine aktive, konfrontative Haltung ein, hat einen Feind identifiziert, einen potenziellen Aggressor. Einer der Väter des Grundgesetzes, der Staatsrechtler Carlo Schmid, erklärte 1948:
Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selbst die Voraussetzung für ihre Beseitigung schafft. Man muss auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.
Hier wird eine Linie gezogen gegenüber den Verfassungsfeinden oder Extremisten. Wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieser Republik ablehnt, muss damit rechnen, nicht mehr zu denen zu gehören, mit denen noch gestritten und geredet wird. Allerdings sind juristische Feinheiten zu beachten. Dem Bundesverfassungsgericht war stets bewusst, dass nicht jeder, der diese Republik ablehnt, ein Aggressor sein muss. Jemand könnte zum Beispiel für die Wiedereinführung der Monarchie sein, aber das nur als Meinung äußern, ohne entsprechende Handlungen zu unternehmen. Deshalb wurde 1956, als die Kommunistische Partei Deutschlands verboten wurde, in der juristischen Begründung klargestellt:
Es muss vielmehr eine aktiv-kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen. Sie muss planvoll das Funktionieren dieser Ordnung beeinträchtigen, im weiteren Verlauf diese Ordnung selbst beseitigen wollen.
Nach dieser Definition könnte eine irgendwie undemokratische, extremistische Partei noch hingenommen werden, also noch streitbar sein. Agiert sie aber kämpferisch, aggressiv und planvoll, werden die Demokraten wehrhaft und dann bilden, wie es das Innenministerium von Baden-Württemberg ankündigte, Verfassungsschutz, Polizei und Gerichte, einen Schutzwall gegen die Feinde der Verfassung.
Soweit der Kollege Marius Kaller über den Gedanken der wehrhaften Demokratie. Den wollen wir jetzt weiterverfolgen, zusammen mit Professor Till van Raden. Er lehrt neuere und neueste Geschichte an der Universität de Montréal in Kanada und ist unter anderem Autor eines Buches mit dem Titel Demokratie, eine gefährdete Lebensform. Guten Tag, Herr Professor van Raden.
Guten Tag, Herr Kaller.
Eine Demokratie brauche Mut zur Intoleranz, damit sie nicht selbst die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. So haben wir das eben mit den Worten des Staatsrechtlers und SPD-Politikers Carlo Schmid gehört. Wie weit darf denn eine Demokratie dabei gehen? Mit welchen Instrumenten darf oder muss sie sich wehren?
Das Wehrhafte in der wehrhaften Demokratie zählt ja genau auf die Instrumente, die gerade auch benannt wurden. Zunächst einmal den Verfassungsschutz. Und dann das Strafrecht, die Justiz und die Polizei. Aber vielleicht sollte man in dem Zusammenhang zunächst einmal darauf hinweisen, dass das ja nur die letzten Mittel sind, zu denen ein demokratischer Staat greifen kann, um seine eigene Vitalität zu schützen.
Was wären denn vorher Maßnahmen, die man ergreifen könnte, damit es nicht so weit kommt?
Das hatte Herr Saretzky gerade schon benannt. Und ist auch etwas, was in der sowohl im Grundgesetz als auch in vielen Landesverfassungen der Bundesrepublik Deutschland verankert ist. Nämlich die Idee, dass die Demokratie eben nicht nur eine Herrschaftsform ist, sondern immer auch eine Lebensform ist. Und mit dem Begriff der Lebensform ist das ganze Ensemble von Dingen aufgehoben, die wir als die sozialen und kulturellen Voraussetzungen der liberalen Demokratie begreifen können. Und der demokratische Staat kann diese Voraussetzungen nicht garantieren, weil er sie nicht erzwingen kann, aber er kann sie natürlich trotzdem versuchen zu schützen und zu pflegen.
Was würde es denn bedeuten, wenn wir alle miteinander hier in der Bundesrepublik Deutschland die Demokratie als eine Lebensform praktizieren würden?
Das ist eine ganz alte Denkfigur und am schönsten hat das eigentlich der amerikanische Dichter Walt Whitman formuliert, indem er sagte, genau wie der Feudalismus die letzten Verästelungen des öffentlichen und privaten Lebens erfasste, genauso muss die Idee der Demokratie, der Geist der Demokratie, eine demokratische Gesinnung, die letzten Verästelungen des privaten und öffentlichen Lebens prägen. Und das heißt, es geht um ganz banale Dinge, Fragen von Erziehung in Kindergärten, in Schulen, in Universitäten, aber eben auch das ganze Ensemble von öffentlichen Räumen wie Parks, Bibliotheken, Schwimmbäder. Also alle Orte, an denen wir uns als Freie und Gleiche im öffentlichen Raum begegnen und die es uns überhaupt erst ermöglichen, auf eine demokratische Art und Weise miteinander zu streiten.
Und was hätte das dann für Folgen für das politische System, wenn in einer Gesellschaft eine solche Haltung sich entwickeln würde?
Für jede Demokratie stellt sich ja das Problem, was ist eigentlich die Quelle der Legitimität? Und in einer Monarchie lautet die Antwort, die Quelle der Legitimität ist am Ende die göttliche Ordnung. In der Aristokratie ist es die Herrschaft der Besten und Tugendhaftesten. Und in der Demokratie beruht die Legitimität aller Herrschaft auf der freiwilligen und mündigen Zustimmung aller Bürgerinnen und Bürger. Und das ist eben etwas, was nicht vom Himmel fällt, sondern dieses ganze Ensemble von Dingen, die ich gerade benannt habe, sind Orte, Räume, Umgangsformen, in denen wir uns überhaupt beginnen, als mündige demokratische Bürgerinnen und Bürger zu begreifen und eine bestimmte demokratische Haltung, eine bestimmte demokratische Gesinnung zu pflegen.
Nun könnte eine solche demokratische Haltung, Gesinnung natürlich auch populistisch ausgenutzt werden, indem man nämlich, was Populisten ja gerne tun, sagt, ich vertrete das Volk und es tun nicht diejenigen, die in den politischen Institutionen, zum Beispiel im Parlament sitzen. Und damit unterhöhlen sie dann das, was ja auch wichtig ist für unser demokratisches Gemeinwesen, nämlich die Institutionen.
Genau, und deshalb ist eben die Frage, was heißt eigentlich demokratische Haltung so wichtig? Und deshalb ist Gerhard Polz sozusagen Satire über unser Verständnis von Demokratie hier auch so wichtig. Demokratie wird im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Art Lehrformel, die fast beliebig gefüllt werden kann. Und wir müssen uns immer wieder darauf zurückbesinnen, was damit eigentlich gemeint ist. Und eine der Dinge, die im Kern der Demokratie stehen, ist der nicht enden wollende Streit aller Bürgerinnen und Bürger, was Schlüsselbegriffe, Grundwerte des demokratischen Zusammenlebens, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit bedeuten. Und nur wenn wir die Räume schaffen und pflegen, in denen wir diesen Streit aushalten können, gelingt es uns, die Überlebensfähigkeit der Demokratie zu sichern und die Widerstandsfähigkeit der Demokratie zu sichern.
Und wenn wir aber auf dem Weg dorthin, so wie Sie ihn jetzt geschildert haben, ja nicht weit genug kommen und wenn mal Entwicklungen eintreten, wie wir sie in Polen beobachten oder in Ansätzen in Österreich beobachten, worüber wir ja in dieser Sendung gesprochen haben, dann kommt das demokratische Gemeinwesen ja irgendwann doch an den Punkt, wo es entscheiden muss, was schütze ich jetzt eher, meine Werte, die auf Freiheit und Toleranz ausgerichtet sind, oder schütze ich das Gemeinwesen vor Verfassungsfeinden und muss dann eben genau die Freiheiten einschränken, möglicherweise, für die ja eigentlich die Demokratie steht.
Genau, aber nochmal, ich glaube, da ist der wichtige Punkt, dass das wirklich das letzte Mittel sein muss. Und was uns als liberale Demokraten in den letzten 30, 40, 50 Jahren verloren gegangen ist, ist ein Gespür dafür, wie grundsätzlich gefährdet und fragil liberale Demokratien sind. Dieser Gefährdung kann man nicht ausweichen, aber man kann ihr eben versuchen, systematisch zu begegnen, indem demokratische Staaten gezielt diese sozialen und kulturellen Voraussetzungen der Demokratie pflegen und das erhalten, was ich eine demokratische Allmende nenne, öffentliche Räume, in denen wir uns als freie, gleiche, mündige Bürgerinnen und Bürger begegnen können und in denen wir uns darüber streiten können, wie wir zusammenleben wollen.
Sind wir denn da weit genug auf diesem Weg gekommen in Deutschland? Können wir uns da entspannt zurücklehnen, weil eine solche Haltung weit genug verbreitet ist? Sehen Sie das so?
Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage, die wir uns in Deutschland heute stellen, sondern es ist eine Frage, die wir uns in vielen westlichen liberalen Demokratien stellen. Nach 1989 hat sich eine Art von großer Siegesgewissheit und Selbstzufriedenheit durchgesetzt, wo die liberale Demokratie als das selbstverständliche Ziel und Ende aller Geschichte galt. Und dieses Bewusstsein hat dazu geführt, dass wir seit etwa 30, 40 Jahren versäumen, diese sozialen und kulturellen Voraussetzungen der Demokratie gezielt zu pflegen. Und dass wir an ganz vielen dieser Orte, die ich vorhin benannt habe, ob das Schulen sind, ob das Parks sind, ob das Schwimmbäder sind, andere öffentliche Räume sehen können, dass sie seit etwa 30, 40 Jahren vor sich hin siechen, um einen etwas altmodischen Begriff zu nehmen, und dass die große Herausforderung darin besteht, dass wir uns darüber verständigen müssen, wie es uns gelingt, diese sozialen und kulturellen Voraussetzungen auf eine kluge Art und Weise zu erneuern.
Professor Till van Raden, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität de Montréal und Autor unter anderem des Buches Demokratie, eine gefährdete Lebensform. Vielen Dank. Von Kurzschlüssen und Sicherungen, wie widerstandsfähig sind Demokratien? Das war der Tag in HR2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab, wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag und erteile jetzt doch nochmal Gerhard Polt als Abgesandtem der bayerischen Staatsregierung das Wort für seine Kurzschlüsse in Sachen Demokratie.
Ladies and Gentlemen, the old Romans and the old Greeks in the old times, they honored their gods, sacrificing them to get in an harmony with the gods in heaven. They sacrificed jewelry, gold, silver, wine, beer, and other drinks to get the harmony with the gods. In Bavaria, the Bavarian citizen of today sacrifices his identity to the party to get a free beer. Ladies and gentlemen, the idea of Freibier in Bavaria is deeply religious. The more you drink, the more the idea of democracy becomes visible. Ladies and gentlemen, you can be insured. We in Bavaria, we do not see black for your future in Africa. And I wish you by heart, really, a happy democracy. Goodbye, ladies and gentlemen. Goodbye.